ob wir etwas als Kränkung erleben und wie stark wir etwas als Kränkung erleben, also ob wir uns von einem Ereignis seelisch verletzt fühlen und wie stark wir uns verletzt fühlen, das hängt nicht nur mit dem zusammen, was uns andere von außen antun, sondern es hängt vor allem auch sehr von unserem Selbstwertgefühl ab, ob es groß oder klein ist. Dr. Bärbel Wadecki erklärt diesen Zusammenhang zwischen Kränkung und Selbstwertgefühl so.
Dass Menschen mit einem instabilen Selbstwertgefühl, die also schnell sich abgewertet fühlen, dass diese Menschen sehr viel leichter kränkbar sind als Menschen mit einem stabilen Selbstwertgefühl. Ich denke, das werden Sie aus Ihrem Leben kennen. Es gibt Menschen, die sind so verletzlich, dass man schon aufpasst, um Gottes Willen, was sag ich jetzt? Hoffentlich trete ich nicht wieder ins Fettnäpfchen, die sogenannten Mimosen, ne? Wo man anfängt, die Person zu schonen und sich die Worte zu überlegen und man fällt doch immer wieder da rein, dass man diese Person kränkt. Und diese Menschen sind in der Regel Menschen, die sehr leicht zu verunsichern sind innerlich über ihren Wert, den sie sich selber geben. Das heißt, man braucht nur irgendeine Bemerkung zu machen, eine kleine Bemerkung, und diese Personen sind verunsichert, sie wenden sich ab, sie sind beleidigt und sie sind uns böse. Und die anderen, die sogenannten selbstsicheren Menschen, die lachen mit einem, da kann man ein Scherzchen über die machen und die lachen mit und die sind längst nicht so schnell zu verunsichern. Und die beziehen auch nicht alles so schnell auf sich und in einer negativen Weise. Das heißt, die können sagen, ach ja, da mache ich einen Scherz drüber, weil die sind sich sicher. Ja? Die sagen, ja, ich weiß um mich, ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Schwächen und ich kann auch mal über meine Schwächen lachen. Somit haben wir es immer, wenn es um Kränkung geht, immer auch mit einem Selbstwertthema zu tun. Und eine Form, nicht mehr so empfindlich gegen Kränkungen zu sein, heißt natürlich, dass wir wieder lernen, uns mehr wert zu fühlen und uns sicherer in uns zu fühlen.
Eine Kränkung ist also wie eine Ohrfeige für die Seele. Sie ist wie ein Schlag ins Gesicht, der direkt unser Selbstwertgefühl trifft. Wir fühlen uns nicht respektiert, nicht wertgeschätzt, nicht angenommen und nicht verstanden.
Nun ist die Frage, wie reagieren wir denn auf Kränkungen? Wenn wir gekränkt sind, dann erleben wir meist so etwas wie Ohnmacht oder auch innere Erschütterung. Und wir reagieren in der Regel entweder beleidigt abwendend, ja, das sind so die stillen Gekränkten, die sind dann ganz ruhig und reden nicht mehr mit uns und ziehen sich vielleicht ganz zurück. Oder aber wir werden ärgerlich, wir werden aggressiv, wir kriegen das, was ich Kränkungswut genannt habe, sind stinksauer und brechen mit dieser Kränkungswut die Beziehung zum anderen ab. Nach dem Motto, mit dieser Person will ich nichts mehr zu tun haben. Wer mich so kränkt, der hat bei mir überhaupt keinen Stein mehr im Brett und ich will diese Person nicht mehr sehen. Das sind so die Hauptreaktionsweisen in Kränkungen, die natürlich zur Folge haben, dass wir viele Menschen verlieren oder immer wieder Menschen verlieren, wenn wir die Beziehung zu ihnen abbrechen. Und was wir dann haben wir die sogenannten Kränkungsleichen im Keller. Das sind Menschen, von denen wir uns getrennt haben, weil sie uns so verletzt haben. Und die liegen im Keller, über die reden wir nicht mehr, aber wir spüren sie immer noch. Ich weiß nicht, ob Sie auch sowas kennen, dass man so, wenn man dann ein Name fällt, sich denkt, ja, die Person kenne ich gut, mit der habe ich was nicht ausgetragen. Ja? Die liegt da unten im Keller, man kriegt ein ganz komisches Gefühl und denkt sich, ach, oh, bloß nicht über diese Person reden, ne? Und geht so schnell wie möglich dran vorbei, um sich wieder zu entlasten. Das heißt, wir haben zwar die Beziehung abgebrochen, aber nicht die Bindung. Und die Bindung ist oftmals sehr viel stärker immer noch, als uns lieb ist. Ne? Es ist eine Geschichte, die wir nicht wirklich erledigt haben im Guten. Und als ich dieses Buch schrieb und zu dem Thema Kränkungsleichen kam, da dachte ich mir, oh, ich habe auch zwei im Keller liegen. Dachte mir, kann ich mir eigentlich gar nicht leisten, gell? Wenn ich so ein Buch schreibe, dürfte ich keine haben. Ich habe aber zwei. Eine hat sich von selbst wieder ins Leben erhoben. Das fand ich wunderschön. Sie kam auf mich zu. Wir haben gar nicht mehr groß geredet drüber, haben uns angeguckt und gesagt, ja, ja, ist schon in Ordnung. Und da habe ich gemerkt in dem Moment, was für eine unglaubliche Erleichterung das ist, wenn man nicht mehr diese Leiche im Keller hat, sondern wieder den Kontakt zu dieser Person gefunden hat. Ja? Denn manchmal weiß man ja überhaupt nicht mehr, warum man jetzt keinen Kontakt mehr hat. Und das war mir dann ganz wichtig zu spüren und es ist mir auch ganz wichtig, Ihnen nochmal zu sagen, was, wie viel Energie und Kraft gebunden ist in so einer unfertigen Kränkungsbeziehung. Ja? Und wie viel Freude und Energie es bringt, wenn man wieder merkt, ach ja, der Name kann fallen, ohne dass ich schlechte Gefühle kriege, sondern eher so eine Freude nach dem Motto, wunderbar, ich habe wieder einen Menschen wiedergefunden. Und es sind ja meist Menschen, die uns sehr wichtig sind. Sonst würden wir die Beziehung nicht abbrechen. Je wichtiger uns jemand ist, umso heftiger ist unsere Reaktion, unsere Kränkungsreaktion und auch die Durchtrennung der Beziehung. Das heißt, die Menschen, die wir verlieren, das sind meist Freunde oder sehr nahestehende Menschen. Und es ist jammerschade, wenn wir die verlieren.
Kränkungswut und die damit verbundene Lust auf Rache sind ein Hinweis, dass wir einen Ausgleich suchen. Für diesen Ausgleich aber gibt es produktivere Formen als blinde Rache und Beziehungsabbruch.
Ich will nicht die ganze Verantwortung oder die ganze Verletzung tragen müssen, sondern ich möchte, dass du deinen Beitrag leistest. Und in dem Fall können wir uns überlegen, was brauche ich von dem Gegenüber, was mich gekränkt hat. Und das kann eine Entschuldigung sein, das kann ein Kniefall mit Rosenstrauß sein, das kann das Kochen eines Festmahls sein. Es ist vollkommen egal, was immer es ist. Es kann auch irgendetwas ganz Unspektakuläres sein, aber etwas, wo wir sagen, ja, wenn ich das zurückkriege, dann habe ich das Gefühl, jetzt ist der Ausgleich da. Und an der Stelle, denke ich, ist Rache angemessen und führt aber nicht zum Bruch, sondern führt wieder zum Kontakt, dass man weiter miteinander in Beziehung bleiben kann.
Konstruktiv mit einer Kränkung durch jemand anderen umgehen, das heißt für Bärbel Wadecki erstens, spüren und sich eingestehen, ich bin gekränkt. Zweitens, Kontakt aufnehmen mit der kränkenden Person. Drittens, über die Kränkung reden. Und viertens, sagen, was als Ausgleich gewünscht wird. Doch es sind nicht nur die bösen anderen, die uns kränken und seelisch verletzen. Sehr häufig sind wir es selber.
Wir brauchen aber nicht immer nur andere Personen, um gekränkt zu werden. Wir können es auch selber tun. Und das ist etwas, was ich Selbstkränkung nenne. Wir können uns selber kränken. Und zwar indem wir uns genauso entwerten, wie wir sonst von Menschen von außen uns entwertet fühlen. Und eine Methode, sich selber zu kränken, ist, sich Anforderungen zu stellen, die wir nicht erreichen können. Die Messlatte so hoch legen, dass wir nie eine Chance haben zu sagen, ha, ich habe mein Ziel erreicht. Sondern wir bleiben immer in dem Gefühl, jetzt strenge ich mich schon so an und erreiche es doch noch nicht. Und somit können wir uns immer wieder beweisen, dass wir Versagerinnen sind oder uns nicht genügend angestrengt haben oder schlecht sind. Wir können uns immer wieder kritisieren und uns sagen, das habe ich nicht gut gemacht. Das ist eine Form von Selbstkränkung. Eine andere Form von Selbstkränkung ist, zu hohe Ideale an die Welt und an die anderen Menschen zu stellen. Es ist ja meistens so, wenn wir sehr hohe Anforderungen an uns stellen, dann stellen wir sie meistens auch an die anderen. Und dann haben wir eine ganz bestimmte Vorstellung, wie Menschen zu sein haben. Und dann begegnen wir Menschen und sie sind aber leider überhaupt nicht so, wie wir meinen, dass sie sein sollten. Und auch das ist eine Kränkung. Dass wir sagen, oh mein Gott, jetzt streng ich mich schon so an. Und die trödeln da so rum, ne? Oder machen sich einen schönen Lenz oder strengen sich nicht so an oder wie auch immer. Und schon sind wir gekränkt, weil die anderen Menschen nicht unsere Erwartungen erfüllen, die wir an sie haben. Partner in Partnerschaften ist das ein ganz, ganz häufiges Thema. Ja? Unausgesprochene Erwartungen an den Partner. Oh, das ist die beste Voraussetzung für Kränkungsgeschichten. Ne? Na, der muss doch wissen, was ich brauche. Ne? Mhm. Oder es ist doch ganz logisch, dass man sich so und so verhält. Ne? Also wir haben dann eine ganz bestimmte Vorstellung und die wird natürlich in der Regel nicht erfüllt. Und schon ist das eine Situation, die uns kränkt. Eine andere ist, wenn wir vom Leben gekränkt sind. Es gibt Menschen, die zum Beispiel so viel Schicksalsschläge erlebt haben oder so viel Verlust oder so viel Entbehrung, dass sie sagen, dieses Leben schuldet mir was. Die anderen haben alle was, denen geht's gut, die sind glücklich, die sind zufrieden, die sind gesund und ich habe das alles nicht. Und die richten dann ihre Wut an das Leben, an Gott, an irgendeine Instanz, was weiß ich. Auf jeden Fall richten sie diese Wut gegen das Leben und gegen die Regeln des Lebens und sie sagen, da spiele ich nicht mehr mit. Wenn das Leben so blöd ist, wie es sich mir darstellt, dann mache ich da nicht mit. Ich steige aus, ich mache mir meine eigenen Regeln. Ich koche mein Extrasüppchen. Und das ist so, wie wenn jemand im Lokal sitzt und bestellt und sagt, ja, ich möchte bitte diesen Salat, aber ohne Tomate und bitte die Eier auf dem Extrateller und eine andere Soße und wenn es geht, überhaupt was ganz anderes. Und dann sagt der Ober, nein, es tut mir leid, das kann ich nicht machen. Und dann sagt die Person, danke, dann esse ich gar nichts. So, dann bleibe ich hungrig. Und es ist ja wieder so, ich kriege ja wieder nicht, was ich will. Und so leben manche Menschen, dass sie sagen, ich stelle an das Leben Bedingung 1, 2, 3, 4. Wenn die erfüllt werden, okay, wenn die nicht erfüllt werden, tut mir leid, dann mache ich nicht mit. Und eine Form von Nicht-Mitmachen ist süchtiges Verhalten. Wo Menschen sich dann das einverleiben, materiell einverleiben, was sie woanders nicht kriegen. Ja, und sagen, naja, dann esse ich eben viel oder trinke oder nehme Drogen und mache mich weg von diesem Leben. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und das mag im ersten Moment wie eine Erlösung erscheinen, aber letztendlich ist die Sucht eine Krankheit, die in schlimmster Konsequenz zum Tode führen kann. Und es löst das Problem nicht, weil das Leben ist nun mal so, wie es ist. Und das Leben ist in der Regel nicht gerecht. Und wir können uns jetzt dagegen wehren und uns in der Wehr zerstören. Oder aber wir können lernen, mit dem umzugehen, was das Leben uns bietet. Und sehr häufig ist es mehr, als wir in unserer Erwartung überhaupt sehen. In diesem sich Abwenden vom Leben ist sehr häufig auch ein Trotz verbunden, ne, der schützen soll vor neuen Verletzungen, aber der eben auch es unmöglich macht, das anzunehmen, was wir bekommen. Und so wie wir sonst uns von den Menschen, die uns kränken, abwenden, so wenden wir uns vom Leben ab. Und wenn wir uns vom Leben abwenden, dann fallen wir in Depressionen oder in rechthaberisches Verhalten oder in irgendeine Form von nicht gelebtem Leben.
Bärbel Wadeckis Grundannahme ist, dass wir Kränkungen nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern sie aktiv mitgestalten. Wir haben deshalb die Wahl, ob wir die Entwertung und Verletzung zulassen oder ob wir sie abwehren.
Wenn man sich jetzt nun Kränkungen anguckt, dann merken wir, dass wir sehr viel mehr Verantwortung bei Kränkungen haben, als wir glauben. Denn die Kränkung hat in der Regel mehr mit dem zu tun, der sie aussendet, als mit uns, die wir sie erleben. Das heißt auf gut Deutsch, wenn wir gekränkt reagieren, übernehmen wir ein Problem, was der andere hat, und machen es zu unserem. Und wir können uns überlegen, ob wir das tun wollen oder nicht. Zum Beispiel, wenn wir kritisiert werden, ja, dann können wir diese Kritik wiederum kritiklos schlucken und sagen, ja, ich habe das ganz schlecht gemacht. Oder aber wir differenzieren mal und gucken, was hat denn das mit der Person zu tun? Die findet es vielleicht nicht so gut, aber ich muss es nicht für mich übernehmen. Und ich möchte Ihnen ganz kurz etwas aus der Zeitung vorlesen. Das habe ich gelesen, als ich hierher fuhr. Und zwar ist das ein Interview mit einem schwarzen Schauspieler aus Hollywood namens Morgan Freeman. Also ich kannte ihn nicht, aber vielleicht kennen ihn viele. Und der ist interviewt worden zu Diskriminierung. Und der hat folgendes, eine ganz kurze Passage, die genau dazu trifft. Sagt der Interviewer, was passiert, wenn ich Nigger zu Ihnen sage? Nichts. Warum nicht? Was passiert, wenn ich deutsche Dummkuh zu Ihnen sage? Nichts. Warum nicht? Ich fühle mich nicht angesprochen. Sehen Sie, ich auch nicht. Ist das der Trick, sich nicht angesprochen fühlen? Wenn Sie mich Nigger nennen, haben Sie ein Problem, nicht ich, weil Sie das falsche Wort benutzen. Indem ich mich nicht angesprochen fühle, lasse ich Sie mit Ihrem Problem allein. Selbstverständlich gilt diese Taktik nicht, wenn Sie mich tätlich angreifen, dann wehre ich mich, das verspreche ich Ihnen. Jetzt mal unabhängig von dem politischen Hintergrund, der natürlich bei Rassendiskriminierung da ist, ist vollkommen klar. Jetzt ist es wirklich nur die rein psychologische Ebene, auf der ich mich besser auskenne und deshalb auch das da behalten möchte. Das ist unsere Wahlfreiheit, die wir haben. Entweder den Nigger zu schlucken und zu sagen, du miese Type, was machst du mit mir? Und wieder ins Opfer zu gehen und zu sagen, ich, ne, immer ich werde diskriminiert, oder zu sagen, ich gebe dir den Nigger zurück und es ist dein Problem und mach du was besser damit. Das ist natürlich die hohe Kunst, ist klar, ne? Aber es ist möglich. Und zwar ist es dann möglich, wenn wir uns nicht als, ich bleib mir in dem Bild, nicht als Nigger abwerten. Das heißt, wir brauchen, um gekränkt zu werden, auch unsere eigene Abwertung, dass wir sagen, ja, ja, stimmt, ich bin ja so ein Untermensch oder ich bin ja so schlecht oder ich bin ja so doof. Ja? Das heißt, wir müssen es übernehmen. Wenn wir es aber der anderen Person lassen, auch wenn sich jemand daneben benimmt zum Beispiel, ja? Oder eben sagt hier, wie schöner Ausdruck, deutsche Dummkuh, ja, Frechheit, sowas zu sagen, ja. Aber das ist wirklich, das ist die Person, die das sagt. Und ich muss die nicht nehmen, kann sagen, du, ihr dreht anders mit mir, ja. Und das ist unsere Verantwortung und das ist auch unsere Chance, weil sonst bräuchten wir hier nicht zu sitzen. Wenn wir keine Alternativen hätten, dann könnten wir alle nach Hause gehen und sagen, das Leben besteht aus Kränkungen, wir müssen darunter leiden. Wir müssen es nicht. Wir können uns selber so weit unterstützen, dass wir sagen, ich weise es von mir. Was natürlich nicht heißt, dass es auch wehtun darf. Es ist alles vollkommen klar, nur die Art und Weise ist ein Unterschied, ob ich sage, ich gebe es dir zurück und ich will das nicht, oder ob ich es nehme und darunter leide. Und das ist unsere Verantwortung und das ist aber auch unsere Chance.
Die Abwertung nicht übernehmen, das ist eine Möglichkeit, mit Kränkung konstruktiv umzugehen. Bärbel Wadetzki gibt ein Beispiel, wie das im Alltag ausschauen kann.
Eine Frau zum Beispiel stellt Bilder aus in einer Galerie und es ist das erste Mal in ihrem Leben, dass sie Bilder ausstellt mit anderen Leuten zusammen und sie freut sich ganz wahnsinnig auf diesem Abend und freut sich auf die Freunde, die da kommen und wirklich nichts Besseres tun sollten, als gleich ihre Bilder angucken und natürlich gutheißen, ne? Und diese Freunde kommen und aus irgendwelchen Gründen verratschen die sich an irgendeiner Ecke und kommen nicht. So, die Frau hat mehrere Möglichkeiten zu reagieren. Die könnte sich beleidigt abwenden und sagen, jetzt kommen die schon und gucken meine Bilder nicht an und die sind ja blöd und die sollen überhaupt nicht mehr kommen und vielleicht schlimmstenfalls verlässt sie auch noch rauschend den Saal und sagt, ich will hier überhaupt nichts mehr und so. Also wenn sie schwer gekränkt ist, könnte das sein. Und sie hat sich den ganzen Abend verdorben. Sie könnte aber auch gucken, was brauche ich denn von denen? Was will ich eigentlich von denen? Ach ja, ich will, dass die meine Bilder angucken und noch schön heißen. Ja, gut. Und dann könnte sie versuchen, etwas zu tun, dass die das machen. Zum Beispiel hingehen und sagen, nun labert nicht so viel, guckt euch meine Bilder an. Oder wie auch immer. Ja? Das heißt, sie könnte direkt eingreifen. Das heißt aber, dass sie ihre Kränkungsgefühle wie Wut und Beleidigtsein mal nebenan stellen müsste und wirklich spüren, was will ich eigentlich? Sie müsste sich auf ein anderes Gleis begeben. Nicht in dieses Gleis von, hier mache ich nicht mehr mit, sondern in das Gleis, wie kriege ich am besten in der Situation das, was ich brauche? Und das versuchen zu kriegen. Und ich bin sicher, die Freundin wird sagen, ah ja, tut uns leid, wir kommen ja auch und so, ne? Sie hätte vielleicht noch viele andere Möglichkeiten, aber das ist auch, das meine ich mit Wahlfreiheit. Und Kränkung ist eine Situation, in der wir meistens keine Wahl mehr haben. In der Kränkung ist es so, dass der Atem ganz flach wird, wir ziemlich starr werden und wir nach einem ganz bestimmten Muster nur noch denken. Das heißt, wir können nicht mehr problemorientiert denken. Wir denken eigentlich ein bisschen panikbezogen. Ja, wir schlagen um uns. Das ist so wie einer, der ertrinkt. Der schlägt auch nur noch um sich und weiß gar nicht, dass er ja Schwimmbewegungen machen kann und atmen kann, um sich so über Wasser zu halten. Und was wir lernen können, ist das, was so automatisch abläuft, zu stoppen und überall Alternativen einzubauen. Das heißt, erstmal wieder zu atmen. Atmen ist ganz, ganz wichtig. Das vergessen wir nur meistens. Wenn wir tief atmen, dann kommen wir wieder zu uns, dann können wir ganz anders handeln. Das Zweite ist, dass wir uns trauen, hinzuspüren, worum es eigentlich geht. Und was wir nämlich machen, ist, wir schlagen um uns, um nicht zu spüren, erstens, wie weh die Kränkung tut, wie viel Angst wir bekommen, wie wütend wir sind und wie beschämt wir auch sind. In Kränkungen ist sehr häufig eine Beschämung drin, dass wenn wir zum Beispiel kritisiert werden oder vor Dritten kritisiert werden, ist sehr, sehr beschämend. Und diese vier Gefühle, die versuchen wir nicht zu spüren. Den Schmerz spüren wir gerade mal so ansatzmäßig und die anderen, die blenden wir aus. Und stattdessen werden wir sauer und schlagen um uns. Und wenn wir uns trauen, da mal hinzuspüren und wirklich zu spüren, auweia, das tut mir jetzt sehr weh oder das beschämt mich sehr oder macht mir sehr große Angst, dann haben wir eine Chance, nicht in die Kränkung gehen zu müssen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, auf den anderen zuzugehen.
Die Vorschläge, konstruktiv mit Kränkung umzugehen, also zu wählen, ob wir die Entwertung und Verletzung zulassen, diese Vorschläge klingen einleuchtend, doch im Moment, in dem wir die Ohrfeige für die Seele verpasst bekommen, da sind meist alle guten Vorsätze vergessen und die vorhin beschriebenen Kränkungsreaktionen laufen wieder automatisch wie von selbst ab. Das weiß auch Bärbel Wadecki und sie fragt, warum ist das so schwierig, mit Kränkung und Zurückweisung weniger heftig, weniger verletzend umgehen zu können?
Das ist deshalb so schwierig, weil in Kränkungssituationen in der Regel nicht nur die aktuelle Situation kränkend ist, sondern alte Verletzungen mit hochkommen. Und ich habe das den wunden Punkt genannt. Der wunde Punkt ist der Punkt, wo ganz viele alte Erfahrungen von Zurückweisung, von Verletzung, von nicht gewollt sein, die nicht verarbeitet sind, die bilden den wunden Punkt. Und jetzt kommt eine Kritik von außen oder eine Bemerkung oder ein böser Blick oder ein Verlassenwerden und trifft genau auf diesen wunden Punkt. Und dann reagieren wir so wahnsinnig heftig, weil wir diese ganzen alten Verletzungen sozusagen mit aktivieren. Und ich hatte eine Klientin, die zum Beispiel einen Mann neu kennenlernte und dann stellte sich relativ schnell heraus, dass der Mann doch keine Beziehung zu ihr wollte. Und sie war so entsetzt, ihr ist so der Boden unter den Füßen weggegangen und sie hat gesagt, das ist absolut idiotisch, dass ich so reagiere, weil das kann nicht dieser Mann sein, den kannte ich viel zu kurz, als so verunsichert zu sein. Und dann haben wir mal angeguckt, was es war. Und das waren alte Geschichten mit Vater und Mutter, die mit Verlassenheit, mit Alleinsein, mit Nichtgewolltsein, mit Nichtgeliebtsein zu tun hatten. Und die sind alle damit hochgekommen. Und dann hat sie erst mal trennen können und hat gesagt, mein Gott, der Mann, der kriegt ja alles ab von dem, was ja eigentlich ganz andere Leute abkriegen. Das ist nämlich häufig so, ne, dass wir dann diesem Kränkenden alles überstülpen und der kriegt dann die Wut von 40 Jahren ab zum Beispiel. Ne? Und die vielleicht überhaupt nicht angemessen ist. Und dann konnte sie allmählich mal so ordnen und gucken, wo gehört denn was hin. Und dann ging es ja auch relativ schnell besser, als sie gemerkt hat, es ist gar nicht nur diese Tatsache, dass der Mann sie nicht will, sondern es sind ihre alten Geschichten, die wieder auftauchen. Deshalb sind Kränkungen ja auch für uns nicht nur so unangenehm, sondern sie sind auch eine große Chance. Und zwar eine Chance, etwas über uns zu lernen. Denn sehr häufig haben wir so typische Kränkungssituationen, wo wir immer wieder merken, ach ja, schon wieder, ja, schon wieder verlassen worden sein, schon wieder nicht verstanden worden sein, schon wieder nicht gesehen und gehört worden zu sein, ja. Es gibt ja dann manchmal so Themen, wo das immer wieder sich wiederholt. Und das, was sich immer wieder wiederholt, das sind Punkte, wo wir mal hingucken können und mal sagen, aha, was ist denn da bei mir nicht fertig? Wo ist denn da ein Ansatzpunkt, um das endlich mal zu lösen und abzuschließen?
In nahen Beziehungen, in Partnerschaften sind wir besonders verletzbar und kränkbar. Oft sind wir sogar gekränkt, ohne dass der andere etwas weiß. Deshalb die Frage, was gilt es in Beziehungen zu beachten, um besser mit Kränkung und Zurückweisung umgehen zu können?
Was wir in Beziehungen, worauf wir achten sollten, ist, dass wir nicht in ein Opfer-Täter-Mechanismus reingeraten, was bei Kränkung sehr häufig der Fall ist. Die Person, die sich gekränkt fühlt, fühlt sich als Opfer dieses anderen bösen Menschen. Fängt an, den zu bekämpfen, wird in dem Moment also Täter. Der andere fühlt sich als Opfer, weil er als Täter verurteilt wird und jetzt auch aggressiv angegangen wird. Ja? Dann dreht der wieder den Spieß um, dann rächt er sich wieder an dem Opfer, wird also wieder Täter und so weiter. Das heißt, diese Täter- und Opferrollen, die wechseln ganz schnell und werden immer hin und her geschoben. Meist noch zusammen mit Schuld. Du bist schuld, dass es mir schlecht geht. Wenn du mich nicht so schlecht behandeln würdest, nicht so oft alleine lassen würdest und so weiter, dann würde ich mich besser fühlen. Ja? Dann sagt natürlich das Gegenüber, und ich bin doch nicht schuld und ich mache das ja nur, weil du, also schiebt die Schuld wieder zurück. Ja? Und wie so eine heiße Kartoffel kann man sich immer die Schuld hin und her schieben mit Verletzungen zusammen und wer verheiratet ist, wird es kennen und irgendwann ist dann also der Krieg unterm Dach und die Leute gehen auseinander und sind sich sehr, sehr gram. Eine Möglichkeit, um das zu vermeiden, ist, wenn wir merken, wir sind gekränkt, dann dürfen wir und sollen es vielleicht auch uns eine Bedenkpause gestatten, in der wir uns erstmal wieder finden, bevor wir reagieren. Und das heißt nicht, die Beziehung abzubrechen, sondern sich eine Distanz zu schaffen. Ja? Und in dieser Distanz wieder merken, was ist denn eigentlich überhaupt hier passiert? Was ist mit mir? Was ist mit dem anderen? Und wie können wir wieder auf eine vernünftige Art und Weise miteinander reden? So geschehen mir mit Freunden im Sommer im Garten. Es waren Kollegen und wir haben uns unterhalten, was wir arbeiten würden, wenn wir keine Psychotherapeuten wären. Und der eine, der wahnsinnig gerne kocht und wahnsinnig gerne isst, hat gesagt, er würde gerne ein Gourmet-Lokal eröffnen. Das heißt ja wunderbar. Und dieser, der das Gourmet-Lokal eröffnen wollte, fing also an, die Tomaten für den Salat zu schneiden. Und ich sag so aus Gaudi, naja, wenn du dann ein Gourmet-Lokal hast, dann musst du aber dieses Auge aus der Tomate rausschneiden. Und plötzlich verfinstert sich sein Gesicht. Die Klappe geht runter. Ich denke mir, ach du Schreck, jetzt habe ich irgendwas ganz Schlimmes getan. War meinerseits furchtbar gekränkt. Ich wollte doch nur einen Scherz machen. Was spinnt hier jetzt darum? Und dann dachte ich mir, Bärbel, geh mal am besten. Und habe gesagt, weißt du, ich geh mal. Es war reiner Selbstschutz, aber es war das Beste, was ich habe tun können. Und ging und setzte mich dann irgendwo in Ruhe auf einen Felsen und dachte mir, was ist jetzt nun eigentlich hier passiert? Und dann habe ich erst mal geguckt, was ist bei mir passiert? Ich war zutiefst gekränkt. Ich wollte einen Scherz machen und krieg so eine Reaktion. Ja? War dann konfrontiert mit meinen eigenen Themen, von wegen Harmonie gestört, was falsch gemacht, oh Gott. Ja? Also der beste Ansatzpunkt, mir was vorzuwerfen. Das habe ich dann einfach mal nur so registriert. Dann habe ich gedacht, oh, der irgendwas ist doch mit dem auch nicht, stimmt doch da auch nicht, wenn der auf diese Tomate so reagiert. Na gut, auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit habe ich so das Gefühl gehabt, mein Gott, es ist so, wie es ist. Wenn der dich jetzt blöd findet, dann findet er dich halt blöd, kann ich auch nichts ändern. Und das Wichtige bei mir war, ich musste mich nicht schlecht machen. Ich musste mich nicht abwerten, sondern habe gedacht, es ist mir halt passiert, es ist blöd gelaufen, aber nun ist es halt so. Und das war für mich sehr, sehr wichtig. Ich kam zurück, es war auch alles in Ordnung, wir haben den Salat gegessen und so. Und nächsten Tag haben wir nochmal uns unterhalten und da wurde deutlich, dass dieser Mann im Moment eine aktuelle Auseinandersetzung mit seiner Mutter hat. Und dadurch ist seine ganze Mutterthematik plötzlich lag brach. Ja, die war überhaupt nicht mehr geschützt. Und er hatte eine Mutter, die ihm immer vermittelt hat, Junge, du machst das nicht gut genug. Und der hat sich sein Leben lang angestrengt und angestrengt und angestrengt und immer versucht, alles perfekt zu machen, um zu gefallen, um zu genügen. Und nun sage ich ihm durch die Tomate wieder, du bist nicht gut genug. Und weil er gerade einen aktuellen Konflikt hatte und mit dem Thema so beschäftigt war, konnte das wunderbar reingehen, ja. Und dann ging es mir auch sehr viel besser und dann habe ich auch nur gesagt, Mensch, du, gestern hat sich ja da auch was wiederholt und so, und dann konnten wir halt drüber reden und dann war das Ganze auch erledigt und für mich sehr nachvollziehbar, weil wirklich wieder genau dasselbe passierte und es musste zu keinem Streit kommen. Wir haben das auch wunderbar auf die Reihe gekriegt. Es hätte aber auch sehr leicht zum Streit kommen können, wenn ich jetzt meinerseits gesagt hätte, mit dem esse ich doch keinen Salat mehr, wenn der so ist, ne? Und da habe ich dann auch gemerkt, wie wichtig es ist, auch den Hintergrund dieser Person zu verstehen. Und auf einmal war mir klar, das hatte mit mir nichts zu tun, mit der Tomate nicht, sondern es hatte einzig und allein mit seiner aktuellen Situation zu tun. Das zum Thema Schuld hin und her schieben, Opfer, Täter werden. Das Beste ist wirklich, sich Auszeit zu nehmen. Nicht die Beziehung abbrechen in der Wut, sondern zu sagen, ich brauche Zeit. Um wieder klarzukommen, dass wir wieder anfangen zu denken, dass wir anfangen zu fühlen und wirklich merken, was ist eigentlich gewesen und vermeiden, dass wir uns anklagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir uns nämlich in Ordnung sein lassen, dann können wir auch ganz anders wieder auf die Person zugehen, mit der wir diesen Konflikt haben. Das ist also das allererste, die Distanz, damit wir wieder klarkommen. Dann der nächste Schritt, auf den anderen zuzugehen. Und wenn man in einer Beziehung lebt, auf jeden Fall gucken, dass man wieder in Kontakt kommt. Ne? Und wenn's ein aggressiver ist, ist wunderbar. Auch Aggression ist ein wunderbarer Kontakt. Ja? Aber der Kontakt ist wichtig.
Natürlich können nicht alle Kränkungen allein bewältigt werden. Gerade bei großen Kränkungen wie bei einer Scheidung oder wenn das Selbstwertgefühl sehr klein ist oder wenn viele alte Verletzungen vorliegen, dann ist psychotherapeutische Hilfe anzuraten.
Wenn wir nun ganz schwere Kränkungen hinter uns haben oder wir merken, es gibt immer wieder Bereiche, wo wir immer wieder dieselbe Kränkung hinnehmen müssen und wir kriegen es allein nicht auf die Reihe, haben Sie den Mut, sich Hilfe zu holen. Es gibt Möglichkeiten, über die Beratung, über die Therapie, speziell auch an Kränkungen zu arbeiten. Zum Beispiel auch Kränkungen von Eltern, wenn die Kinder zum Beispiel erkranken an seelischen oder an körperlichen Gebrechen. Oder wenn wir selber erkranken, es ist ja auch eine Kränkungssituation, ne? Weil wir unseren Wert ja auch an unsere Gesundheit knüpfen. Das sind alles Situationen, in denen es sehr sinnvoll sein kann, sich professionelle Hilfe zu holen, weil es manchmal sehr schwer ist, alleine aus sowas rauszukommen. Und es ist zwar heute immer noch in den Köpfen und Seelen der Menschen so, dass Therapie immer noch irgendwie so ein bisschen was ist, von wegen ich schaff's alleine nicht, aber haben Sie den Mut, es zu tun. Es kann wirklich nur helfen. Und der Gestalttherapeut Pearls, das ist auch mein Urgroßvater, therapeutischer Urgroßvater ist, der hat gesagt, im Grunde ist Therapie viel zu schade für Leute, nur für Leute, die krank sind. Das heißt, es ist auch für Menschen, die sozusagen kein definiertes kassenärztliche Krankheit haben, einfach was ganz, ganz Schönes, so sich mit sich zu beschäftigen und den Weg zu sich zu finden. Gut, und dann gibt es noch etwas, was ich erwähnen will, um Kränkungen zu überwinden. Ist es sehr hilfreich, wenn wir Mitgefühl entwickeln, und zwar Mitgefühl für unser Gegenüber, das uns gekränkt hat, und Mitgefühl für uns. Mitgefühl für uns heißt, ich lasse mich so sein, wie ich bin und ich werte mich nicht ab. Und Mitgefühl für den anderen heißt, ich werte dich nicht ab, weil du mich gekränkt hast, sondern ich versuche dich zu verstehen oder aber ich sage dir, dass ich es so nicht haben will. Aber das ist was anderes als verachten. In der Kränkung ist die Verachtung und im Mitgefühl ist diese Achtung des anderen gegenüber. Ja? Auch zu sagen, ich möchte mit dir keinen Kontakt mehr haben, weil mir der Kontakt mit dir zu schwierig ist, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns ständig kränken, ist auch in Ordnung. Aber das in der Achtung zu tun und nicht in der Verachtung, von wegen, ich blende dich aus, ich mache dich innerlich tot für mich. Denn das fällt auch wiederum auf uns zurück. Und ein letztes, was ich noch sagen möchte, was zur Überwindung von Kränkung auch sehr hilfreich ist, wenn wir unsere Erwartungen mal in Frage stellen. Kränkung hat ganz viel mit Erwartungen zu tun, wie ich vorhin schon erwähnte. Erwartungen an uns, Erwartungen ans Leben, Erwartungen an die anderen Menschen. Und Erwartungen sind natürlich was ganz Legitimes. Sie haben nur einen großen Fehler. Erwartungen sind gnadenlos. Und Erwartungen möchten relativ schnell erfüllt werden und in einer bestimmten Art und Weise. Sie lassen wenig Spielraum. Hoffnung dagegen lässt viel mehr Spielraum. Oder Wunsch. Ich kann mir etwas wünschen, ich kann hoffen, etwas zu kriegen. Und wenn ich es nicht kriege, dann ist es sehr bedauerlich, teilweise sehr schmerzlich. Aber ich habe einen größeren Spielraum als bei der Erwartung. Wenn die Erwartung nicht erfüllt wird, dann kommt in der Regel Kränkung heraus. Und das Ganze hat natürlich viel mit Gelassenheit zu tun, dass wir sagen, ich muss nicht alles kontrollieren, ich muss mein Gegenüber nicht kontrollieren, ich muss nicht kontrollieren, ob ich jemanden kränke oder gekränkt werde, sondern ich lasse einfach mal los. Ich lasse mal los und gucke, was passiert zwischen uns, was passiert mit meinen Wünschen, mit meinen Hoffnungen. Und wir gehen ein Schrittchen zurück und schauen, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern. Und wenn uns jemand kränkt, ist es nicht unsere Aufgabe, diese Person zu ändern, dass die wieder freundlich mit uns ist, sondern es ist nur unsere Aufgabe, dass wir uns wieder ins Gleichgewicht bringen und es uns gut gehen lassen. Und dass wir auch mal aufhören, immer alles sozusagen beeinflussen zu wollen. Ne? Weil vieles passiert einfach, ob wir es wollen oder nicht. Veränderung ist ein langer Prozess, der teilweise sehr resignierend manchmal ist, weil wir denken, ach Gott, jetzt habe ich es schon wieder so gemacht wie früher und das ist ja immer wieder dasselbe. Es ist nie dasselbe. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, heißt das Sprichwort. Das heißt, auch nach diesem Vortrag ist es nicht mehr dasselbe, weil Sie haben auf einmal eine Idee oder Sie haben was gehört. Ja? Sie werden die Kränkung nicht mehr in derselben Art und Weise erleben. Vielleicht immer noch sehr schmerzlich und immer noch furchtbar, aber wahrscheinlich anders. Und es dauert eine Weile, bis wirklich Veränderung so spürbar ist, dass wir sagen, aha, Jubel, Jubel, heute musste ich mich nicht gekränkt abwenden. Und dass das so ist und wie das so ist, möchte ich Ihnen gerne zum Abschluss in einer kleinen Autobiografie in 5 Kapiteln vorlesen. Das habe ich auch in meinem Buch, ist es auch drin. Das ist zitiert aus dem tibetischen Buch des Lebens und des Sterbens. Und das heißt folgendermaßen. Erstens, ich gehe die Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich falle hinein. Ich bin verloren, ich bin ohne Hoffnung. Es ist nicht meine Schuld. Es dauert endlos, wieder herauszukommen. Zweitens, ich gehe dieselbe Straße entlang, da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue so, als sehe ich es nicht, ich falle wieder hinein. Ich kann nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein, aber es ist nicht meine Schuld. Immer noch dauert es sehr lange herauszukommen. Drittens, ich gehe dieselbe Straße entlang, da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich sehe es, ich falle immer noch hinein aus Gewohnheit. Meine Augen sind offen, ich weiß, wo ich bin, es ist meine eigene Schuld. Ich komme sofort heraus. Viertens, ich gehe dieselbe Straße entlang, da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich gehe drumherum. Fünftens, ich gehe eine andere Straße. Danke.